Lustigerweise, oder eigentlich, ja, krass. Ich habe kurz vor dem Gardasee-Festival, habe ich irgendwie nur geredet mit meiner Frau und dann hat sie irgendwie so gesagt, ja, weil ich gesagt habe, ja, ich fahre dann Heimwärtsfeier dann nur das Rennen mit. Dann hat sie gesagt, ja, wie lange willst du denn das eigentlich noch machen? So, da den Stress und dann da noch Mountainbiken und dann wieder zum Motocrossen und dann habe ich gesagt, das mache ich, bis der Deckel zu ist. Also bis ich unterm Boden bin.
Hallo bei Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Seats and Cold Brews. Gestern waren es hier 36 Grad bei uns zu Hause. Wir haben den 14.8. Ich wollte mir jetzt mal angewöhnen, das Datum immer dazu zu sagen, 14.8.24, damit man das auch einordnen kann, wenn man sich den Podcast später nochmal anhört. Und zu so einem heißen Datum habe ich mir gedacht, ich muss mir einen heißen Typen einladen. Und da war der Guido Tschuck gerade richtig. Moin, Guido.
Ja, servus und merci für die Einladung.
Ja, freut mich voll gut, voll sehr, voll toll, dass du Zeit gefunden hast. Morgens um 8, das ist echt ganz schön hardcore für mich, aber das war dein Wunsch. Bist du so ein Frühaufsteher?
Ja, genau. Also normalerweise stehe ich ja eher um 6 auf. Und bei so einem schönen Wetter, ja, wenn es jetzt regnen wird, dann ist mir es egal, aber bei dem schönen Wetter, da muss ich praktisch dann irgendwann raus.
Ja, senile Bettflucht, ne? Wir sind ja auch nicht mehr die Allerjüngsten. Ich habe mal geguckt, wir sind selbes Baujahr, also insofern kann ich da mitfühlen. Nee, aber ich bin ja auch jemand, der gerne bei gutem Wetter raus ist. Ich hatte überlegt, wie fange ich den Podcast an? Oft stelle ich die Leute ja vor oder die stellen sich selber vor. Da habe ich mir gedacht, ach, den Schuck, den kennt ja jeder. Muss ich dir gleich eine Anekdote erzählen, warum das vielleicht nicht so ist? Und dann habe ich ein bisschen geguckt, so für mich, was ist Guido Tschuck für mich? Also für mich bist du auf jeden Fall mal der erste und einzige Deutsche, der die Rampage mitgefahren ist. Das finde ich so geil. Aber ich glaube, wir können früher einsteigen. Was denkst du selber? Wer ist Guido Tschuck?
Boah, wer ist Guido Tschuck? Mittlerweile ein relativ alter Hase, denke ich, im Bike-Business. Genau, einer, der wirklich von fast ganz am Anfang dabei war, also zu Jürgen Benecke Zeiten im Downhill und so. Die habe ich ja praktisch noch mitgekriegt. Da habe ich so angefangen. Genau, ja, schon relativ lang. Dieses Jahr ist das 25. Jahr, wo ich eigentlich vom Mountainbike-Sport lebe.
Krass, Wahnsinn. Ja, und wie macht man das so lange, vom Sport zu leben? Weil Rennen fährst du ja, glaube ich, jetzt nicht mehr so aktiv, oder?
Na, ich habe dann schon, man muss wie überall, egal was man macht von Job, muss man im Endeffekt am Ball bleiben und sich weiter orientieren und mitwachsen. Und ich habe halt das, sage ich mal, auch immer gemacht. Also was halt angesagt war, habe ich natürlich dann auch erkannt und bin da dann weiter. Also damals mit E-Bike, jetzt auch schon wieder fast 10 Jahre, wo ich E-Bike push. Und ja, irgendwann ganz früher von BMX auf Mountainbike und habe mir aber auch dann ja schon mehrere Standbeine aufgebaut, einfach mit meinem Streckenbau sozusagen, mit dem Baggern sozusagen da halt auch ja nach vorne geschaut und ein Business aufgebaut, wo ich halt ja so Bikeparks für Gemeinden und so baue.
Ja,
und
cool.
Ja.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen früher einsteigen. Du bist mit, ich glaube, Anfang der 90er oder was, bist du BMX gefahren, richtig? So bist du eigentlich aufs Fahrrad gekommen, oder?
Ja, genau. Also es war eigentlich auch so, ja, mal ein bisschen bei viele. Ich wollte eigentlich Motocross fahren. Motocross-Profi war immer mein Traum zu werden, weil mein Vater ist praktisch früher auch Motocross gefahren.
Ah, cool.
Und ja, da hat halt auch das Finanzielle nicht gereicht, sage ich mal. Und dann war in dem Motocross-Verein, wo mein Vater dabei war, in Isny, die haben so eine BMX-Abteilung gegründet und BMX-Verein gemacht. Und da war dann so ein erstes Rennen praktisch, da war ich 7 Jahre, glaube ich. Und dann bin ich da so BMX-Rennen mitgefahren und von dem Zeitpunkt an bin ich dann ja regelmäßig Deutsche Meisterschaft und so bisschen internationale Rennen gefahren. Bodenseemeisterschaft, die war auch immer so Österreich, Schweiz, Deutschland, so in unserer Region im Allgäu in der Nähe. und bin da praktisch BMX-Rennen gefahren. Genau, und also Racing BMX.
Ja, und
Und dann,
warum nicht Motocross, wenn der Vater auch Motocrosser ist?
ja, wie gesagt, da war es finanziell einfach,
Ah,
hat er
okay.
mir gereicht. Also mein erstes BMX-Rad hat mein Vater, der war Heizungsbauer und der war dann bei einem Bauern sozusagen, hat da neue Heizung reingebaut und da war so ein BMX-Rad rumgelegen, total verbogen und relativ neu ausgeschaut. Es war 2 Wochen alt und da ist der Bauer aus Versehen mit dem Traktor drüber gefahren. Und es war praktisch in der Mitte abknickt und dann hat mein Vater gefragt, ja, was mit dem BMX ist. Und dann hat er gesagt, ja, Meier, kannst du irgendwie haben für 50 Mark. Und dann hat mein Vater hat das auseinandergesägt und hat es wieder zusammengeschweißt, dass das wieder gerade war. Und das war mein erstes BMX-Rad.
Geil.
Also so von dem her gesehen, ja, es war halt einfach die finanzielle Mittel, sagen wir mal, damals einfache Familie, irgendwo in der Miete. Der Papa gearbeitet als Heizungsbauer, die Mama Hausfrau. Da war natürlich finanziell nicht so viel möglich, dass da erstens mal Motocross sowieso nicht. Und
Ja,
ja,
obwohl der Sprit noch
BMX.
billig war, ne?
Da war der Sprit noch billiger.
Ja.
Aber ja, ist halt Motocross, muss man schon sagen, ist halt schon ein bisschen ein Aufwand.
Ja, auf jeden Fall. Du bist, glaube ich, aus dem Allgäu, ist das richtig? Oder Chiemgau oder wo ist das?
Na genau, ich bin eigentlich aus dem Allgäu gebürtig. Und bin dann aber vor circa 20 Jahren ins Chiemgau gezogen, weil meine Frau, die Yves, die hat da bei Maloja angefangen.
Ja.
Und dann sind wir praktisch beide ins Chiemgau rüber ausgewandert sozusagen. Und seitdem wohne ich jetzt da in der Nähe von Chiemsee, ja.
Ah, cool. Ja, Maloja ist ja auch, glaube ich, schon ein super langjähriger Partner von dir, wenn mich nicht alles täuscht, oder?
Ja,
Ich kann
genau,
mich.
da habe ich auch dieses Jahr 20-Jähriges, also Maloja gibt es jetzt auch 20 Jahre, also bin von der ersten Stunde praktisch dabei.
Ja, Wahnsinn. Das ist cool. Das ist geil. Du bist dann, glaube ich, so 97 rum ins MTB-Lager gewechselt. Da haben wir uns, glaube ich, auch kennengelernt. Ich bin ja auch damals Downhill gefahren. Da sind wir, glaube ich, gegeneinander. Haben wir uns hart gebettelt immer mal wieder.
Genau, das waren so die ersten Rennen, wo ich gefahren bin, 97. Also ich habe schon
Ja.
vorher bin ich mal durch Zufall von einem Kumpel, der auch Motocross gefahren ist, also der hat mich eigentlich zum Mountainbiken gebracht. Der hat gesagt, hey, da gibt es so Downhill-Rennen, Weltcuprennen in Kaprun, da könnte man hinfahren. Und da zu der Zeit hat da jeder mitfahren können. Und dann ich glaube, das war irgendwie 2 Qualifikationen, also da waren ja 600 Fahrer am Start. Und dann war die erste Qualifikation die ersten 150. Und dann
Stimmt.
waren um so eine Qualifikation, dann bist du unter die erste 70 oder 80 gekommen. Und genau, und da sind wir dann nach Kaprun gefahren. Da bin ich eigentlich nur BMX Racing gefahren. Und dann habe ich so ein Radl von so einem Fahrrad-Bike-Shop in Isny gekriegt. Das war so ein Trek-Y-Rahmen, so Carbon.
Jo.
So, das kennt man ein bisschen so, hat ziemlich exotisch ausgeschaut.
Traumrad damals, ne? Traumrad.
Ja, das war ein Wahnsinnsrad mit damals schon Fully. Das war da ganz neu, mit, keine Ahnung, 10 cm Federweg, glaube ich, so. Und da habe ich Carbon-Laufräder drin gehabt, so Spinergy haben die, glaube ich, geheißen.
Wow.
Und genau, so bin ich da in Kaprun am Downhill-Weltcup an Start.
Und bis ins Finale gefahren.
Kaprun nicht, in Hindelang dann, das war dann bei uns in der Nähe, das war ja im Allgäu.
Oh ja, da erinnere ich mich auch noch. Das war Schlammschlacht voll.
Genau, da bin ich mit Gummistiefel an Start.
Oh, da habe ich mit dem Jochen Forstmann auf dem Sportplatz im Zelt gelegen. Weiß ich noch. Es hat nur
Genau.
geregnet. Das war und auf dem Rennen kam man sich vor, als wäre es ein Cross-Country-Rennen, weil einfach überall die Leute im Gebüsch lagen und du hast mehr überholt und wurdest permanent überholt und hast gar nicht gedacht, dass es ein Downhill-Rennen war. Also so habe ich es in Erinnerung.
Ja, und am Start hat es wirklich geschneit.
Ja, Wahnsinn. Boah, da habe ich eine Anekdote am Start. Ich glaube, das in dem Jahr oder im Jahr vorher, aber ich glaube, in dem Jahr ist Mike King gerade Downhill-Weltmeister geworden und war halt wirklich der King, wurde von Sponsoren, wurden ihm die Füße geküsst. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, man musste zum Start doch so, weiß nicht, 50 Meter durch so eine Almwiese hochstapfen, bis man am Starthäuschen war. Und alle hatten natürlich dann schlammige und dreckige Füße. Und Mike King saß oben im Starthaus auf seinem Fahrrad, streckte die Beine von sich und kriegte von seinen Teamkollegen oder Teambetreuern neue Schuhe angezogen. Da dachte ich, cool, da will ich auch mal hinkommen.
Ja, und ich hab mir Gummistiefel angezogen und habe sie oben mit dem Tape zugeklebt, dass es nicht reinregnet.
Dass oben nicht
Also
reinläuft.
eigentlich auch Werksfahrerstyle.
War schon eigentlich eine wilde Zeit damals, muss man sagen. Die Räder waren richtig grottig, aber irgendwie hat man immer was experimentiert, dass man doch bis ins Ziel gekommen ist, ja.
Ja, das war halt so alles ein bisschen prototypmäßig, versuchsmäßig, ja. Ich kann mich noch erinnern, zeitlang bin ja dann Dual-Slalom gefahren. Dann haben wir, dass man die Stangen sozusagen wegfährt, ohne dass die Bremsleitung irgendwie kaputt geht, haben wir
Ah.
so mit Metallbügel vorne um den Lenker rum gemacht.
Geil. Ja, genau, da wollte ich eigentlich als nächstes drauf kommen. Ich glaube, 98 warst du deutscher Meister Dual-Slalom. Also ging dann relativ schnell und steil mit deiner Radsportkarriere.
Genau, also da bin ich dann irgendwann immer mehr gefahren, Mountainbike, weil da hat mich der Mario Thoma damals, der hat mich dann praktisch eingeladen oder gesagt, hey, komm mit zur deutschen Meisterschaft Bad Abbach. Er war bis dahin eigentlich so der schnellste Vorcross oder Duaslalom war das damals,
Ja.
Duaslalomfahrer. Und dann bin ich da mitgegangen, genau, und dann habe ich da gleich gewonnen. Das war natürlich ja, für einen BMXer, sage mal, wie gemacht mit den Anliegerkurven. Und dann die Sprünge, das hast halt als BMXer, sagen wir mal, die Technik, dass du das flach springen kannst oder übertreten kannst, wo du halt richtig Zeit machst. Starts hast halt auch bessere, sage ich mal, gehabt wie die Mountainbiker. Also
Ja,
das
voll.
war dann, naja, die BMX war natürlich eine super Schule für das.
Ja, da kann ich mich noch erinnern. Du warst da und hier Nils-Peter Jensen, Heiko Hürzbruch, die waren schon immer aus dem Startgang heraus. Da haben die anderen erst mitgekriegt, dass der Start überhaupt stattgefunden hat. Das war schon crazy.
Ja.
Aber Anliegerkurven gab es ja am Anfang nicht, oder? Es waren noch so flache Wiesen mit ein paar Slalomstangen drin. Das
Genau,
war
aber
ja.
das Bad Abbach, das war richtig cool. Das war wie jetzt momentan eigentlich so Sea Otter Classic oder
Geil.
bei Crankworx, die Duaslalom, also mit richtig Anliegerkurven gebaute. Also teilweise, so halb-halb. Aber die haben auf
Ja.
jeden Fall auch so Anliegerkurven reinbaut. Die Strecke war Wahnsinn damals. Also für die Zeit war die Hammer.
Ja,
Zwei
mega.
nebeneinander, zwei nebeneinander, identische Strecken praktisch. Ich weiß nicht, ob die, glaube ich, die Schneider damals sogar gebaut hat.
Ja, vermutlich, das war so einer der ersten im
Der
Streckenbau.
das da ja drauf gehabt hat.
Ja, cool. In dem Jahr bist du, glaube ich, auch deutscher Vizemeister Downhill geworden.
Ja, genau, da bin ich dann, habe ich gesagt, okay, komm, dann fahre ich Downhill eben auch mit. Und da war ich in Tottenham und bin dann gleich hinter Markus Klausmann, der ja zigfacher deutscher Meister geworden ist,
Dauerabo.
habe ich mich da gleich eingereiht und habe mich da gemeldet. Dann ja, spätestens da habe ich, sage ich mal, in Deutschland dann schon ein bisschen Aufsehen erregt.
Auf jeden
Und
Fall.
ja, 98 bin ich dann zu Weltcups auch schon mitgegangen. Duaslalom Weltcups, da haben mir die Stiefels, also die Regina-Stiefel, damals richtig gute Downhill-Fahrerin, und der Peter-Stiefel, die haben mich mitgenommen nach Amerika auf dem Weltcup und Kanada. Und da bin ich dann auch schon Zweiter geworden hinterm Brian Lopes.
Mega.
Und das war dann so das erste so richtig international erfolgreiche. Ja.
Ja, da könnte man sagen, da war dann die Profikarriere vorgezeichnet, so mit
Ja,
internationalen Erfolgen.
da ging es dann so ein bisschen los, genau.
Ja. Mit der Regina habe ich neulich tatsächlich, also ich hab ich getroffen sogar. Hast du noch
Ja.
Kontakt zu ihr?
Eher selten. Da ist ihre Tochter, habe ich mal getroffen, an einem Fotoshooting, aber das ist jetzt auch schon wieder 10 Jahre her.
Ja.
Na, gar nicht. Der Mann, der Peter, ist ja leider gestorben. Der ist in einer Lawine verschüttet worden. Auch, ist auch
Ja,
schon 10, 12 Jahre
genau.
her.
Ja, tragisch. Nee, Regina, da waren wir auch bei einem Shooting in Garmisch, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr für Yakima. Das ist ja so eine Firma, für die ich arbeite. Die machen so Heckträger, Dachträger für Autos und Dachzelte, so Campingzubehör, ziemlich geile Sachen. Und in Garmisch wohnt ja die Regina und der Dirk Janze kennt sie auch. Und dann hat er die einfach angesprochen, ob wir abends mal eine Runde zusammen was essen gehen. Und dann kam die auch. Und die hätte ich ja auch gern, wollte ich motivieren, so zum Podcast und so. Aber die hat mit dem Thema Mountainbike komplett abgeschlossen. Also die fährt ja auch selber fast gar nicht mehr. Und das Härteste, ich weiß nicht, ob du es weißt, sie hat erzählt, sie hat ihre ganzen Weltcup-Trophäen, da gab es ja mal diese riesen Glaskübel, die man da gewinnen konnte. Die ist ja, glaube ich, auch mal Gesamtsieger im Downhill-Weltcup gewesen, hat sie in den Glascontainer geschmissen. Das ist auch nicht schlecht, ne?
Das ist Wahnsinn.
Ja,
Aber
naja.
andererseits, ja, mei, was willst du mit den ganzen, also bei mir steht das Zeug ja auch rum.
Ja.
Ich habe vom BMX noch so viele Pokale, bestimmt über 200 Stück. Und jetzt, ja, bei jedem Motocross-Rennen irgendwas kriegst du immer irgendwelche Pokale. Mei,
Ja.
das steht halt rum, das Zeug. Ich habe auch schon überlegt, vielleicht mache ich irgendwann mal so ein Event für Kids, wo dann halt einfach jeder Teilnehmer irgendeinen alten Pokal von mir kriegt.
Ja, das wäre auch cool. Also ich habe ja vielleicht nicht ganz so viele wie du, aber ich habe auch so einige und die stehen alle im Keller und auf dem Regal und verschimmeln auch so vor sich ein bisschen. Und ich war
Ja.
neulich mit meiner Tochter mal unten im Keller und dann guckt die da oben und sagt, was sind da oben? Ich sage, ja, ach, das sind so alte Pokale. Wie, das sind alte Pokale? Ich sage, ja, von früher, so Mountainbiken. Ey, Papa, du warst ja mal richtig gut. Ja, naja. Aber es gibt auch andere Leute. Ich kenne jemanden, ich werde den Namen nicht nennen. Die haben ein Haus gebaut, auch recht erfolgreicher Fahrer. Und der hat bei der Hausplanung schon darauf geachtet, wo im Treppenhaus die Nischen hinkommen und so, wo die ganzen Pokale dann stehen würden.
Da
Auch
kannst du auch
cool.
indirekt gleich mal Druck aufbauen, einfach ein bisschen mehr Nischen bauen, weil dann musst du nicht die nächste Zeit erfolgreich sein.
Ja, das stimmt. Das ist eine gute Idee. Naja. Okay, irgendwann war ja Duathlon so ein bisschen tot und Forecross kam. Da war es ja auch, ich sag mal, eine deutsche Granate, ne? Wo dann vier auf einer Strecke gegeneinander fahren. Mir war das immer zu wild, aber es war irgendwie dein Ding, oder?
Ja, das war natürlich dann nur mal ein bisschen näher zum BMX, weil du halt dann einfach mit Körperkontakt und ja, im Endeffekt auf Deutsch gesagt Augen hinten auch fahren musst. Also du musst ja beim Forecross musst ja als Zweitplatzierter, sagen wir mal, richtig extrem aufpassen, weil der Dritte hat eigentlich nichts mehr zu verlieren. Das
Ja.
heißt, der fährt immer relativ aggressiv innen rein und versucht natürlich dann auch irgendein Überholmanöver. Das heißt, du musst eigentlich immer ein bisschen kontrollieren, wer hinter dir ist, was für Linien fährst. Und das ist eigentlich, das hat mir richtig Spaß gemacht, weil das natürlich ein bisschen wie BMX ist oder auch. Das taugt mir natürlich beim Motocross-Fahren, also deswegen fahre ich nach wie vor Rennen, weil du da einfach immer ein bisschen mit Linien spielen musst und während Fahren. Beim Motocross hast du halt nur länger Zeit, sag ich mal, weil das dann einfach 20 Minuten geht. Das Forecross war halt immer sehr kurz, also das, ja, wenn du halt im Endeffekt einen Fehler gemacht hast, dann warst du eigentlich schon ausgeschieden, ja, das war ein bisschen schade.
Ja, das stimmt. Und dann kam ja dieser, ich sag mal, tragische Moment, wo die UCI entschieden hat, Forecross ist uncool, machen wir nicht mehr. Ne? Ich weiß gar nicht, wann war das? 2004,
2011,
5, 11 erst.
na, 2011, ja genau, da habe ich dann 2011 bin ich nur in meinen letzten Weltcup in Kanada, Mount St. Anne war ich noch Dritter und auf dem Podium gestanden und dann habe ich praktisch auch aufgehört mit so regelmäßig Rennen fahren, sage ich mal.
Ja, ich glaube, da haben viele aufgehört. Ne? Da wurde so die Professionalität wurde einfach der Stecker gezogen. Und ich fand auch von heute aus betrachtet, das eigentlich das spannendste Format für Zuschauer zum Zugucken.
Ja, auf jeden Fall. Auch am besten zum Vermarkten oder am besten zum auch Filmen. Weil du brauchst ja wenig Kameras, wenig Leute
Ja.
und kriegst das komplette Rennen kriegst sozusagen übertragen, was ja super ist. Jetzt, ja,
Du
weiß
warst ja
ich auch nicht.
damals, ja, du warst ja damals viel tiefer drin als ich. Hast du das mitbekommen, was der Grund war? Warum hat die UCI das entschieden? Ich habe mal gehört, dass der Grund gewesen sein soll, die Veranstalter würden klagen, dass eine Forecross-Veranstaltung zu teuer ist, weil der Streckenbau immer aufwendiger wurde. Und ich habe das für eine schlechte Ausrede gehalten, weil die meisten Strecken, die waren ja gebaut.
Genau, also
Ja.
ich glaube auch, dass das eher so Ausrede war, weil die haben ja dann praktisch das Eliminator sozusagen als Weltcup-Serie gemacht oder als in den Rennzirkus mit aufgenommen. Und
Was
das war
Country war das, ne?
ja so Eliminator Cross Country und das war ja praktisch irgendwo in der Stadt, was sicher schon cool ist. Aber das musst du ja auch aufbauen. Du musst auch Absperrungen aufbauen, brauchst Manpower. Ja, ich sag mal, die meisten Strecken waren eh schon gebaut, da wo die
Ja.
Weltcups waren. Und es
Genau.
war eigentlich mehr so wieder das zum Auffrischen. Und ja, also damals, der Zeit lang war ja der Glenn Jacobs, hat da dann die Strecken immer gebaut und wieder hergerichtet. Und dann der Engländer dann irgendwann mal, wie hat denn der geheißen? Ist ja wurscht, auf jeden Fall. Ach, so viel haben die jetzt auch nicht gekostet, sage ich mal. Und die haben das ja immer praktisch mit den Leuten vor Ort dann ja, im Endeffekt da ein bisschen wieder ausgebessert und die Sprünge wieder ein bisschen neu geshaped, vielleicht mal umgebaut.
Ja.
Und manche Regionen, so wie Leogang, die haben halt mich beauftragt und da habe ich dann halt jedes Jahr halt ein bisschen umgebaut, dass das einfach interessant und attraktiv bleibt, die Strecke. Und beim Vorkurs ist halt einfach, das macht halt im Endeffekt die spannende Veranstaltung dann aus, wie die Strecke ausschaut. Also wenn du die dementsprechend baust, dann Leogang habe ich halt wirklich so Sprungkombinationen reinbaut. Die haben vom ganzen Weltcup-Zirkus nicht mal 10 Fahrer geschafft. Also die Sprungkombination so zu fahren, dass du schneller bist oder halt eben umgedacht, dass du sie vereinfacht fährst, aber dann war es halt nicht so schnell.
Ja.
Und das war halt, ja, das war halt einfach interessant.
Auf jeden
Da sind die
Fall.
interessantesten Rennen halt dann entstanden.
Ja, aber hier und da wurde in der Anfangszeit, glaube ich, auch ein bisschen übertrieben. Ich erinnere mich an den Kurs in Willingen. Da waren ja so ein, zwei so Monstersprünge drin, die, weiß ich nicht, haben vielleicht zwei Leute gemacht und davon hat sich einer einen Fuß gebrochen. Das war, glaube ich, der Sascha Meinbock. Das war vielleicht too much dann auch, ne?
Das war dann, ja genau, da haben sie es ein bisschen, halt wollten sie es ausreizen und schauen und haben es dann vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber ja, ist immer schwierig. Also ich glaube, normalerweise, wenn das einer baut, eine Strecke, der Ahnung hat, dann passiert sowas nicht. Allerdings kommt dann halt dazu, wenn jetzt zum Beispiel ein Wind oder so, das musst du ja eigentlich alles mit einrechnen, oder wenn es dann mal 2 Tage vorher nur regnet, dass du dann halt einfach nicht so schnell bist. Und dann muss das halt trotzdem machbar sein. Das ist halt immer das Schwierige, sage ich mal, für einen Streckenbauer, da so eine Strecke zu bauen, die, ja, also es ist natürlich cool, wenn das Sprünge sind, wo jetzt nicht jeder springt, weil dann macht es einfach, dann ist es, ja, das ist halt einfach Weltcup und das ist Weltspitze. Aber es darf halt nicht zu gefährlich sein. Und ich habe halt auch damals, wo das losging mit den richtig großen Sprüngen im Vorkross, da habe ich dann halt mir einen Bagger damals gekauft und ein Grundstück gepachtet und habe dann halt selber Sprünge gebaut und möglichst groß und technisch und immer wieder weiterentwickelt, eigentlich jeden Tag wieder umbaut, am nächsten Tag wieder gefahren. Und so habe ich mir das im Endeffekt angeeignet, erstens mal zum Bauen und zweitens mal einfach krasse Sachen und große Sprünge zu springen und technische Sachen zum Probieren.
Ja, ich glaube, das war auch so die Zeit, nochmal zu den Rennen zurück, wo es auch einfach immer krasser wurde. Ne? Wie du schon sagtest, die haben probiert, was geht und immer wilder. Auch Bikeparks, die haben ja auch wilde Strecken gebaut. Downhill-Strecken konnten gar nicht steil und steinig genug sein und so. Und irgendwann merkt man dann, ja, vielleicht macht alles ja auch mehr Sinn, wenn es doch gut fahrbar bleibt. Ne? Also vor allem natürlich für die Masse, aber auch, ich glaube, für Racer. Klar, es muss so Stellen geben, die absolut challenging sind. Aber es darf nicht so do or die, ne? Das ist auch scheiße.
Ja, vor allem, genau, es darf auch nicht so sein, dass praktisch, also meiner Meinung nach, dass halt immer die gleichen 3 oder so gewinnen, was vielleicht logisch dann schon sich so ergibt, weil die ja einfach die Besten sind, aber dann wird halt das ganze Format ein bisschen langweilig, sage ich mal. Wenn
Ja.
nicht immer, wenn es praktisch die anderen einfach chancenlos sind. Genau, und deswegen,
Exakt.
wenn die Strecke einfach vielfältig ist, also. Die Idee damals, wo sie dann so Downhill-Parts reinbaut haben mit so Steinfeldern und so, das war nicht so schlecht. Also das hat eigentlich schon ganz gut gepasst, weil dann sind da auch wieder teilweise Fullies mitgefahren, also nicht nur Hardtails, weil es war dann nicht wirklich nur, eine Zeit lang war halt so nur startentscheidend. Das heißt, wenn du am Start vorne warst, dann bist du halt runtergerollt und dann war es der Runde weiter.
Ja,
Und
genau.
das ist halt relativ langweilig, sage ich mal, für die Zuschauer und dann halt auch für den Sport. Und dann war es eigentlich auf dem richtigen Weg, die Sportart, und dann hat halt die UCI das beendet, leider, ja.
Ja, das war Wahnsinn. Wahnsinn. Nochmal zum Thema Do or Die. 2004 warst du bei der Rampage. Das ist ja auch so ein bisschen Do or Die. Was hast du da gedacht, wo sie dich eingeladen haben? Hast du gedacht, yeah, geil oder ach du Scheiße?
Also ich habe das ist eigentlich so erst gar nicht so richtig auf dem Radar gehabt. Ich habe halt, ich bin in der Zeit immer wieder mal so District Ride in Nürnberg und so Geschichten oder so, mal so City Downhill Rennen bin ich eingeladen worden. Durch das, dass ich natürlich ein Red Bull-Athlet war, bin ich da dann halt für so extreme Red Bull-Events eingeladen worden. Auch mal so ein Road Rage, also praktisch mit dem Rennrad irgendwo einen Pass runterfahren. Und das war ja eigentlich, das habe ich ja immer alles mitgemacht, weil das natürlich alles, was auf zwei Rädern ist, macht Spaß und probiert mal aus. Und genau, und dann habe ich da die Einladung gekriegt für die Rampage und dann haben wir auch nichts gedacht. Habe Tickets gebucht, die Eve, meine Lebensgefährtin, ist dann mitgekommen und dann haben wir gesagt, gut, dann verbinden wir es, machen wir hinterher nur 2 Wochen Urlaub. Genau, habe aber wirklich das nicht so wirklich auf dem Radar gehabt, dass das eigentlich so extrem ist. Weil das ist ja schon ein bisschen blauäugig dann
Kann man
zu
so
denken,
sagen, ja.
dass du danach dann nur 2 Wochen gemütlich Urlaub machst, weil da ja, sage mal, ein Viertel von der Fahrer sich eigentlich vorher schon ausschaltet und
Ich wollte gerade sagen, die
dann auch
meisten sind
kein
zwei
Urlaub
Wochen
mehr macht.
danach, die meisten sind 2 Wochen danach in der Reha.
Ja, genau. Na, und dann, ja, aber wie gesagt, ich habe natürlich, ich habe gewusst, ich kann große Sachen springen, da habe ich jetzt nicht Schiss davor, oder ich weiß halt, was ich kann. Ich kann gut einschätzen, was machbar ist, was nicht. Das war im Vorkurs, wie gesagt, auch so die großen Sachen, wenn umso größer die Sprünge geworden sind und umso technischer, umso besser bin ich eigentlich gewesen. Und dann habe ich gewusst, okay, das ist ja perfekt. Also Tricks mache ich jetzt wenige, aber das war in der Zeit natürlich auch noch relativ, ja, da hat noch fast keiner einen Trick gemacht bei der Rampage. Das war halt mehr Freeride jetzt, wie jetzt ist ja fast schon Slopestyle.
Ja, ich fand es früher auch geil, ehrlich gesagt, dieses Big Mountain Riding, da dicke Sprünge machen irgendwo, war ja auch viel Dropperei, sag ich mal, und irgendwie, heute ist ja durch die Luft wirbeln, das Rad noch dreimal flippen lassen, ist natürlich auch geil, wahrscheinlich von der Athletik noch viel höher zu bewerten, aber schöner anzuschauen fand ich es fast früher, muss ich sagen.
Ja, die haben halt mittlerweile so komplette Teams, wo dann die Strecken bauen und die Lines. Und wir haben halt das, wir haben da niemand gehabt, wir haben die Fahrer halt. Und da haben sich halt ein paar Fahrer zusammengetan. Und da hat dann vielleicht nur irgendwie ein Bekannter oder halt ein Helfer von dem Fahrer noch ein bisschen mitgeholfen. Das war's. Und dann haben wir da ja nicht die Zeit gehabt, dass wir da mega die Landungen shapen und die Absprünge, sondern da hat man halt bisschen die großen Steine rausgezogen und was halt alles so in der Stutzzone war und dann sind wir da runtergesendet, ja.
Ja, und war es, glaube ich, auch relativ erfolgreich, ne? Ich glaube, Zehnter oder so bei der ersten
Ja,
Rampage.
genau, also Quali war ich gleich mal Dritter
War Wahnsinn.
mit meinem Run und beim ersten bin ich dann Zehnter geworden, genau, im Finale.
Waren die anderen dann besser oder ist dir irgendwie im Finallauf was passiert?
Na, ich hab genau den gleichen Run gemacht wie in der Quali. Und aber die, ja, das ist natürlich immer so
Ja.
judge-mäßig, wenn du keine Zeit hast wie beim Racing, dann ist es halt einfach abhängig von irgendwelchen Personen, die dir dann Punkte geben. Und ja, ich sag mal, beim Quali-Run habe ich natürlich, da haben dann alle gestaunt, weil ich halt dann die fetten Dinger gesprungen bin und halt relativ flüssig runter und eigentlich nur so quippt und nicht wirklich Tricks gemacht. Und das war dann praktisch ja schon gesehen für die Judges sozusagen. Und dann war das nicht mehr so. Also ich hätte praktisch die Quali ein bisschen gemütlicher fahren sollen. Und ich habe nichts draufgelegt, sage mal, zum Rennlauf.
Ja, verstehe.
Und es gibt halt welche, die haben dann praktisch meine Leinen gefahren und haben dann halt nur irgendwie irgendwo an einem Sprung halt eine Hand weggemacht oder so.
Ja, verstehe.
Und ja.
Ja, man darf in der Quali noch nicht die Katze aus dem Sack lassen, ne?
Ja, ich bin einfach, ja, ich habe halt meinen Spaß gehabt und bin da runter. Und weil letztendlich war das Ergebnis eigentlich auch so zweitrangig, es war einfach Hauptsache dabei sein. Und für mich war dann auch, wo ich dann da angekommen bin und die Strecke und das alles gesehen habe, und dann habe ich ja schon gewusst, puh, ist doch krass. Dann habe ich einfach mir auch als Fokus gesetzt hier. Rauszukommen ohne Crash, weil ich will ja nur Urlaub machen.
Ja, gute Idee. Ja. Aber vor dem Hintergrund, so aus heutiger Sicht, Red Bull Hardline, würde dich sowas reizen?
Ja, das wäre eigentlich auch so mein Format gewesen, glaube ich. Das
Ich
taugt
glaube
mir so
auch.
richtig.
Ja, schnell runterfahren, fette Sprünge. Ja, ich glaube, das wäre es. Ja, cool. Genau. Und dann, ja genau, dann bist du Four-Cross gefahren. Four-Cross war dann tot. Und dann hat sich der Guido gedacht, was machst du jetzt? Ne? Und dann. Das war doch gerade der Zeitpunkt, wo dieses E-Bike-Thema aufkam, oder?
Ja, genau, da habe ich dann ja schon ein bisschen geschaut wegen E-Bikes und da zu der Zeit war natürlich, hat es eigentlich fast nichts gegeben auf dem Markt. Und das Einzige, was mir halt, sagen wir mal, vernünftig ausgeschaut hat, was ein bisschen so in den Gravity-Bereich geht mit Federweg, das war halt Highbike. Und da habe ich damals mit der Susanne Puello, also die habe ich da angeschrieben und habe mich da praktisch mal gemeldet und genau, habe dann sozusagen das E-Bike-Thema ein bisschen vorangetrieben.
Ja, das war für viele in der Szene so ein bisschen Schock, ne? Weil E-Bike war ja so unfassbar uncool zu der Zeit. Wie du gerade auch schon selber sagtest, die E-Bikes, die waren fast alle richtig scheiße. Nee, eigentlich waren sie alle scheiße. Es gab vielleicht so eine Handvoll, die schon wenigstens cool aussahen. Da gehörte vielleicht Highbike dazu. Aber im Grunde genommen war es ja für die richtigen Mountainbiker so eine Art Gotteslästerung, dass wenn man sich auf ein E-Bike setzt. Und hier hört ja auch keiner zu, du kannst jetzt völlig offen sprechen. Hast du da damals schon was gesehen, dass das cool werden könnte, weil du irgendwie so eine Motocross-Vergangenheit hast? Oder hast du gedacht, ich muss jetzt einfach gucken, wie ich die Family ernähre und ich glaube, im E-Bike-Thema ist Kohle.
Also bei mir ist das wirklich nicht wirklich wegen der Kohle gewesen, sondern durch das, dass ich halt natürlich Motocross fahre und so und einfach das Motorenthema cool finde, habe ich auch kein Problem damit, dass ich mit dem E-Bike fahre und da irgendwie, ja, bist jetzt Rentner, brauchst jetzt ein Motor, das ist mir eigentlich scheißegal, weil ich will einfach Spaß haben. Und mir war das vom ersten Tag an, war mir das nicht peinlich, wenn ich das E-Bike auch, keine Ahnung, vor der Eisdiele oder so abgestellt habe und dann da hingelaufen bin. Das war ja lange Zeit, dass da jemand die E-Bikes eher versteckt, dass die eher versteckt haben. Und es war ja auch lange Zeit der Fall, dass die Bike-Hersteller probiert haben, das möglichst so verstecken, dass es eigentlich gar nicht auffällt, dass es ein E-Bike ist, was ja kompletter Schwachsinn ist. Weil wenn da ein Motor drin ist, das ist halt einfach so. Das ist ja die neueste Technologie. Und ja, warum
Ja,
sollte man das
absolut.
nicht sehen?
Ja, aus
Also.
heutiger Sicht gebe ich dir recht, aber damals war es ja einfach nicht so, ne? Da war E-Bike einfach dieser Inbegriff von uncool sein.
Naja, na, wie gesagt, ich habe mir da, logisch, habe mir da richtig viel anhören müssen, aber ich habe eigentlich schon immer ein bisschen dran geglaubt, dass das schon kommt, weil sobald du einfach auf dem E-Bike gefahren bist, hast du gewusst, boah, das macht einfach Spaß und letztendlich, ja, die Mehrheit an den Biker, warum fahren sie? Die fahren ja nicht, weil sie irgendwo Rennen fahren oder was. Das ist ja eine ganz geringe Anzahl an Leuten, die jetzt einfach Wettkämpfe fahren. Und bei der alle anderen geht es praktisch um Spaß haben und trotzdem, ja, auch Sport machen. Und jeder, wo mal E-Bike gescheit gefahren ist, der weiß, dass das auch anstrengend sein kann. Also, wie gesagt, ja, ich habe das Potenzial eigentlich schon erkannt und ich habe eigentlich sogar gedacht, dass es schneller vorangeht mit der Entwicklung, weil, wenn du jetzt mal überlegst, es ist ja immer nur ein Fahrrad mit Motor und Batterie. Also, ich habe eigentlich schon gedacht, dass sich das noch mehr entwickelt und noch mehr zum einfach. Dass es wirklich ein E-Bike ist, also dass es wegkommt von dem normalen Mountainbike-Zeug.
Also ganz andere Richtung. Ja.
Ja, wenn man mal schaut, das ist ja teilweise immer nur gleiche Schaltung, gleiche Kette.
Ja.
Ja, das
Ja, das
da ist noch
stimmt, aber auch nur
viel
so.
Entwicklungspotenzial dahinter, glaube ich.
Naja, es gibt ja schon Produkte, wo die Hersteller jetzt E-Bike ready draufschreiben oder so, was ich auch immer ganz süß finde, wenn dann auf einmal ein Sattel für ein E-Bike ist oder ein Rucksack oder so. Okay, dann ist vielleicht ein Akkufach drin, aber das finde ich schon albern. Aber es gab, ist auch nicht allzu lange her, ich glaube, die Firma SRAM hat eine E-Bike, zwar Kettenschaltung, aber eine E-Bike-Schaltung rausgebracht. Ich weiß nicht, ob du es auf dem Schirm hast, die hatte, glaube ich, 8 Gänge. Weil das auf dem E-Bike eigentlich reicht, ne? Du brauchst nicht deine 12 Gänge oder 11 Gänge und ist vom Verschleißthema halt viel geiler, ne? Klar, dickere Kette, dickere Ritzel, verschleißt nicht so schnell. Also eigentlich hat es nur Vorteile und ein Kollege von mir, der arbeitet bei SRAM, der sagt, es kam am Markt aber einfach nicht an, ne? Weil das ist wie, weiß ich nicht, wie Digitalkameras. Die Leute wollen viele Gänge. Die wollen hohe Pixelanzahl, weil wenig ist scheiße. Das hat, vielleicht hat die Firma es auch schlecht kommuniziert. Aber sie konnten die Schaltung auf jeden Fall nicht gut verkaufen, weil ein Rad mit 8 Gängen, wenn daneben alle 12 haben, ist einfach nicht verkaufbar. Und das ist vielleicht auch noch so ein Thema, ne? Auch das vielleicht von der
Das ist
Optik.
das Thema und vor allem, ich glaube, du kannst da viel mehr über die Motoren machen.
Ja. Du bist ja mittlerweile, glaube ich, auch ein bisschen in der Entwicklung drin bei deinem jetzigen Sponsor, ne? HEPA, kann das
Genau, also
sein?
jetzt mittlerweile bin ich ja bei Hefa
HEPA, so heißt
und
es.
Hefa, genau. Und genau, da bin ich in der Entwicklung mit drin. Ja,
Was ist HEPA? Also ich habe die Marke, bevor ich die bei dir gesehen habe, nie von gehört.
genau, das ist eine deutsche kleine Marke in Maisach. Die haben bisher eigentlich nur so Trekkingräder gemacht, relativ gut mit dem eigenen Motor. Und haben jetzt mit mir sind sie sozusagen in den Mountainbike Enduro Bereich eingestiegen und da haben wir jetzt halt praktisch so 140 mm 29er Carbonrad gemacht und genau, das jetzt sind wir praktisch in dem Enduro-Markt ein bisschen auch mit drin.
140 mm. Ist das nicht ein bisschen wenig für dich, Guido?
Das ist ein bisschen weniger, aber genau, das ist jetzt halt mal ein Anfang. Wie gesagt,
Arbeitest du jetzt dran, oder?
die kommen natürlich aus dem Trekking-Bereich,
Ja.
also ohne Federweg und eine ganz andere, ja, ganz anderes Klischee, sage ich mal. Aber ja, der Motor ist halt einfach Wahnsinn. Die haben praktisch der stärkste Motor mit der besten Ausstattung des Radl. Der hat 100 Newtonmeter. Also er hat richtig Power und ist gleich groß und gleich schwer, sage ich mal, wie die anderen Motoren. Also
Und
der.
das ist eine Eigenentwicklung der Motor.
Genau, ist ein eigener Motor.
Was?
Ist eigentlich ein Gobau-Motor. Also Gobau ist praktisch die große Firma drüber. Die Tochterfirma ist sozusagen Hefa.
Ah ja. Ja, crazy. Also ich fahre ja, wie du weißt, für Rocky Mountain. Die haben ja auch einen eigenen Motor. Und ich finde es mega, wenn Firmen eigene Wege gehen und sagen, ich greife jetzt nicht in die Schublade bei Shimano oder Bosch und so. Weil man da auch so ein Alleinstellungsmerkmal hat, ne? Das finde ich schon super.
Auf jeden Fall ist halt ist sicher ein schwieriger Weg, aber du kannst halt auch ja, sag mal, preisaggressiver sein. Also unser Topmodell, das kostet 5.500 € Carbonrad, 100 Newtonmeter Motor, 800 Wattstunden Akku. Also das ist schon eine Ansage.
Das ist
Und
wirklich eine Ansage, ja. Krass.
ich sag mal, jetzt mittlerweile ja, sind die Zeiten, glaube ich, auch vorbei, wo halt dann praktisch jeder einfach mal schnell ein Radl für 10.000, 12.000 € sich kauft. Und
Haben jetzt auch
letztendlich,
alle eins.
du kannst es sicher nicht mit so einem Radl vergleichen, aber was braucht man wirklich zum Radl, also zum Spaß haben? Braucht man da wirklich ein 12.000 € Radl? Oder ja, das ist halt, deswegen ich teste das halt, ich teste auch wirklich günstigere Anbauteile, weil mir natürlich, klar, du kannst da jetzt nicht die hochwertigsten Teile hinbauen, weil sonst kommst du natürlich mit dem Preis klar nicht hin. Aber ich habe halt jetzt dieses Jahr im Frühjahr das ganze Zeug so getestet, also auch die günstige Varianten, Bremsen und so weiter, ob das halt auch ausreichend ist. Und da gibt es Produkte, gut, das kannst du vergessen, das ist tatsächlich nicht ausreichend, aber es gibt wirklich Produkte, die günstig sind und die jetzt hochwertigen Bremse nicht so viel hinterherstehen. Also logisch ist die nicht so gut, aber man muss es immer im Verhältnis sehen, die kostet dann halt vielleicht ein Viertel.
Ja,
Und wenn die praktisch die Fahrweise von mir aushält und auch, was weiß ich, einen langen Downhill aushält, dann hält die auch, so, sagen wir mal, einen 110-Kilo-Typ aus, der praktisch da einfach einmal im Jahr so ein bisschen eine extremere Tour fährt. Und sonst fährt er halt einfach viel Wald-Wiesen-Wege und bei sich ums Haus rum und hat aber trotzdem ein super cooles Mountainbike. Und
genau.
das ist halt einfach der Punkt.
Ganz oft ist ja auch so, dass die wirklichen Top-Produkte, also so die Endstufe, sag ich mal, unterscheiden sich ja von denen da drunter, weil sie noch so ein paar Gramm leichter geworden sind und vielleicht noch ein super optisches Finish bekommen haben. Und gerade das Gewichtsthema kann man beim E-Bike ja auch ein bisschen kleiner kochen. Ich muss nicht unbedingt die leichteste Bremse und die leichteste Sattelstütze fahren. Das ist halt auch ein bisschen ein Vorteil an dem E-Bike-Thema.
Ja, genau. Und das ist jetzt auch, man sieht jetzt mit den ganzen Leitmotoren, der Motor ist leichter und hat weniger Leistung, kostet aber mehr. Also ist ein bisschen komisch.
Das wollte ich auch noch ansprechen. Wie siehst du diesen Light-EMTB-Trend? Ich finde es ja, also mich hat es noch nicht erreicht. Ich denke mir, wenn ich E-Bike fahre, dann will ich richtig E-Bike fahren. Dann will ich Newtonmeter und Reichweite und Wumms.
Also
Und sonst war ich.
für mich gibt es ganz einfach zwei Beispiele. Einmal, wenn du jetzt keine Ahnung, ein Auto bestellst und dann sagt der Verkäufer zu dir, ja, wir haben das Auto aber auch mit 50 PS statt 150 PS, dann
Das ist
sagst du ja auch
gut.
nicht, ja, dann nehme ich das mit 50 PS, kostet zwar mehr oder kostet gleich viel, aber es ist einfach leichter zum Einparken vielleicht. Ja. Und das Zweite ist, das ist immer so ein Thema, jeder geht immer an das E-Bike hin und denkt, er kann mit der ausgestreckten Hand das hochhalten und dann sagen, oh, das ist aber schwer. Das ist immer der Klassiker. Ich habe noch nie einen gesehen, der irgendwo in ein Porsche-Autohaus gegangen ist und hat den Porsche geschoben und hat gesagt, boah, der schiebt sich aber schwer. Und das ist so, also ja, logisch, wenn der E-Bike, natürlich hier baue, mein Sohn hat auch ein E-Bike und da bin ich im Finale auch schon gefahren mit ihm. Und da gibt es halt dann schon ein paar Stellen, sagen wir mal, mit ganz engen Kurven, da tut er sich natürlich schwerer. Aber das ist einfach, ja, 2, 3% von der ganzen Strecke. Und der Rest ist das Gewicht kein Nachteil.
Absolut.
Und so ist es halt. Mein, klar, wenn jetzt irgendwie ein Mädel oder jemand, der noch nicht so fit ist auf dem Radl, nicht so die Fahrtechnik hat, natürlich tut sich der auch ein bisschen in enge Kehren und so schwerer mit dem Gewicht oder beim Aufsteigen, Absteigen und so weiter. Aber sobald das Ding mal rollt und irgendwo auf dem Trail, dann hast du sogar mehr Sicherheit mit dem Gewicht. Also, genau.
Ja, und berghoch tut man sich halt auch leichter, ne?
Ja, alles, genau, logisch. Du hast ja einen Motor im Endeffekt. Es ist einfach E-Bike, Punkt.
Ja.
Brauchen wir nicht reden. Das wird kein Biobike, das bleibt der E-Bike und deswegen, genau,
Ich denke auch,
hat
das
aber Gewicht.
ist, also ich sehe es ja auch als völlig eigenständigen Sport fast, ne? Weil ich fahre auch ganz andere Trails mit dem E-Bike als mit dem normalen. Ich finde beides geil, aber im Grunde sehe ich es wie du. Du hast ein paar Nachteile, aber du hast wesentlich mehr Vorteile. Und das hebt es eigentlich
Genau.
auf. Und du hast es ja sogar geschafft, auf dem E-Bike Downhill-Weltmeister zu werden. Das ist ja auch noch eine krasse Story.
Ja.
Oder 2017, bin ich richtig informiert? Andorra?
Aber da bin ich ohne E-Bike praktisch gefahren. Also,
Du hast nur einen Motor ausgebaut, oder?
ja, genau, das war dann später. Da bin ich nur Vize-Weltmeister geworden.
Ah, okay. Ah, okay.
Also
Aber
mit
auch
der
geil.
Variante, wo ich den Motor ausgebaut habe und dann ein Frästeil über X-Trick. Das ist so ein Motocross-Gabelhersteller, also Gabelbrückenhersteller. Die haben mir ja dann das, so ein Frästeil gefräst, wo ich dann den Motor sozusagen ausgebaut habe und mit den gleichen Schraubenaufnahmen habe ich mir ein Tretlager eingebaut und habe dann praktisch da die Weltmeisschaft in Mount St. Anne in Kanada mitgefahren. Genau, und dann in Lourdes in Frankreich auch noch. Und
Mega.
den Dingen 2017, wo ich Weltmeister geworden bin, das war mit dem Highbike damals. Und allerdings muss man da sagen, dass das Radl war ich von der Geometrie her, also es war wirklich nicht gut. Das war halt, ja, so ein Standardteil irgendwie aus dem Katalog, weil die natürlich da zu der Zeit sich schon voll auf E-Bike konzentriert haben und haben halt da noch ein Downhillrad im Programm gehabt. Und das hat das Freeride-Magazin komplett zerrissen. Also auch, ja, also zu Recht eigentlich, weil es halt einfach wirklich von der Geometrie her nicht wirklich gut war. Und mit dem Rad habe ich dann aber die Weltmeisschaft gewonnen.
Das sagt einiges über deine Fahrtechnik-Skills aus, ja.
Ja.
Ja, super. Und das hast du ja eben auch schon mal angesprochen. Jetzt machst du viel Streckenbau. Hast dir einen Bagger gekauft? Wie ein Kind träumt ja immer von Bagger und baust jetzt Strecken.
Genau, ja, also da habe ich, ja, das hat, wie gesagt, schon relativ früh angefangen, also schon vor 15, 16, 17 Jahren. Da habe ich den ersten kleinen Mini-Bagger gekauft, so dass ich ihn halt mit dem Auto transportieren kann. Und das Ganze ist halt gewachsen. Mittlerweile habe ich zwei Bagger, einen größeren, einen kleineren und zwei Radlader und habe so ein Pickup mit so einem Tieflader, so einem Auflieger, wo ich halt meine Maschinen auf Walze und also alles, was du halt zum Streckenbrauch brauchst, habe ich mir im Endeffekt zugelegt und bin so halt flexibel und kann alles selber machen, brauche keine Maschinen ausleihen.
Mega.
Und genau,
Aber machst
da
du auch
hat
so Asphalt-Pumptracks oder nur Erde? Also
macht
in Anführungsstrichen nur.
ja, Asphalt habe ich auch schon gemacht. ist natürlich jetzt auch momentan ein Riesenmarkt, weil viele Gemeinden das einfach wollen,
Genau.
weil es halt pflegeleicht ist, dann wenn er mal baut ist, aber es ist halt ein bisschen aufwendiger zu machen und hochwertiger oder halt hochpreisiger auch, weil du den ganzen Unterbau frostsicher machen musst. Und deswegen, ich baue lieber aus Dirt, weil für mich ist, sage ich mal, Mountainbike, Stollenreifen ist einfach Dirt. Das Asphalt ist cool, aber das ist für mich mehr so Hardtail, Slickreifen,
Ja.
Skateboard, Inline-Skater, so Sachen.
Ja, voll. Also ich kann bei dir anrufen und sagen, ich möchte eine Strecke haben und dann kommt der Guido mit dem Bagger.
Genau, von ganz kleinem Garten habe ich schon was gebaut für irgendwelche motivierten Eltern, die für ihre Kinder da irgendwas haben wollen. Bis hin zu, ich habe auch schon einen kompletten Bikepark gebaut, aber auch halt, wie gesagt, Asphalt-Pumptrack, normale Pumptracks. Wobei ich so also normale Pumptracks baue ich ungern, weil ich sage mal, aus Kies ein Pumptrack, der rollt natürlich nicht so gut wie Asphalt. Der hat mehr Pflegeaufwand und wenn du den nicht pflegst, dann werden die Kurven relativ flach vom Regen und so, vom Wetter. Und dann rollt er natürlich nicht mehr so gut oder du kommst nicht mehr so schnell aus den Kurven raus und dann macht er nicht mehr so viel Spaß und dann wächst er zu.
Ja.
Und deswegen baue ich mittlerweile am liebsten irgendwie so Starthügel mit einer Tableline, also wo die Kids einfach springen können. Also da kann der Anfänger sich probieren und der Könner kann da schon ein bisschen was zeigen. Und je nachdem, wie viel die Gemeinde halt ausgibt, baue ich mal zwei Tables, also zwei Lines nebeneinander, große und der kleine. Das wirklich dafür einen absoluten Anfänger was ist, aber auch für ein bisschen Könner. Und das Ganze baue ich dann, die Rückführung von der ganzen Strecke baue ich dann praktisch so Pumptrack-mäßig. Und dann hast du einfach alles ein bisschen drin. Und ja, ist eine coole Anlage für die Gemeinden, sage ich mal.
Ja.
Das Zeug, was ich gebaut habe, muss ich sagen, also wenn du da vorbeifährst, da ist eigentlich immer irgendwas los. Also es wird schon super genutzt. Von dem her gesehen, glaube ich, dass das eine coole Sache ist.
Ich finde es auch mal lustig, wenn ich auf Instagram sehe ich auch viel von dir, wenn du dann da von Kindern umzäunt bist so, und mit deinem Bagger da stehst und irgendwas gebaut hast oder gerade baust, voll cool. Und da komme ich nochmal zurück, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wo ich sagte, Guido, stell dich doch mal vor, vielleicht kennt dich gar nicht jeder, weil gerade die jüngeren Kids, da war ich selbst ein bisschen schockiert, die kennen teilweise echt viele Leute nicht mehr. Und ich finde, Guido Tschuck ist auf jeden Fall eine Hausnummer im deutschen MTB-Sport. Da gibt es eigentlich nicht viele, die noch bekannter sind. Klar, eine Handvoll schon, aber nicht viele. Und ich habe kürzlich die Sabine Oswald getroffen. Weiß nicht, ob dir das was sagt. Spielt auch keine Rolle. Die macht so Jugendcamps für Kinder und Jugendliche. Zusammen mit der Harriet Rücknagel war sie da unterwegs. Auch mehrmalige deutsche Downhill-Meisterin. Und die sagt, wenn die die Kids fragt, so, wen kennt ihr? So, wer sind eure Idole? Rat mal, was die sagen.
Ja, Wittmer.
Ja, genau. Und dann hört es auch auf. Die kennen keinen Loic Bruni. John Tomek schon mal gar nicht, die kennen nur Fabio Wittmer. Das ist schon hart,
Ja,
oder? Also nichts
das
gegen
ist
Fabio, das
natürlich.
ist ein super Typ, aber das ist
Nee,
hart.
ist klar, das ist natürlich das Ganze mit dem, das ist halt einfach gewachsen. Das mit dem ganzen Social Media, Internetzeug da, das Racing, da musst du halt wirklich ein bisschen Racing-affin sein, dass du das verfolgst. Also,
Ja.
ich sehe es immer ein bisschen so wie ich im Motocross. Also, ja, du kennst halt, wenn du eher der Racer bist, dann kennst du halt eher so die Rennfahrer. Und wenn du eher so,
Am
ja, dir so
Smartphone
ein bisschen
hängst, dann kennst du den
Videos
Wittmann.
anschaust, genau, dann kennst du halt einfach die Freestyler oder die, wo halt einfach sich irgendwo zerschießen oder die irgendwo krasse Sachen machen. Ja, und das Ganze lebt natürlich so TikTok und so, das lebt natürlich von kurzen Videos, viel Action, am besten Crash oder irgendwas.
Ja.
Und genau, da kommt wenig über Racing und das andere Zeugs, ja.
Ja, ist so. Aber ich fand es trotzdem krass. Ich dachte so, Jungs wie ein Loic oder so kennen alle oder Nina Hoffmann. Ich meine, die fährt auch einfach mal ganz vorne im Weltcup mit. Nee, ist kein Thema bei denen. Aber
Ja,
anderes Thema,
das.
Kids. Du hast, wie viele hast du? Zwei, ne?
Ich habe zwei Kids.
Mit dem einen gehst du gleich
Genau.
Motocrossen, oder?
Ja, genau. Ich hab's Mädel, die wird jetzt dann 14. Und der Bub, der ist 11. Und genau, der Bub, der fährt auch Motocross. Und mit dem, letztes Jahr sind wir so kleine Motocross-Serie gefahren und so. Ja, trainieren wir halt viel Motocross und Radl taugt nicht so. Wir gehen schon so ein, zwei Mal im Jahr gehen wir irgendwo im Bikepark, wo er Radl fahren will, aber so jetzt irgendwie, dass er so richtig mich am Ärmel zieht und sagt, oh, er will jetzt irgendwo Radl fahren, Bikepark, das ist ja nicht so.
Ja, ist wahrscheinlich der kleine Guido. Wenn dein Vater dir ja damals das Motocrossen ermöglicht hätte, wärst du vielleicht auch nicht aufs Rad gestiegen.
Ja, wahrscheinlich kann schon sein.
Schon sein.
Wohl
Und die
auch.
Große, was macht die so?
Ja, die hat so ein bisschen Reitbeteiligung und ja, mei, die ist jetzt halt
Die hast du auch nicht aufs Rad gekriegt.
in der Pubertät.
Oh, okay. Schwierig.
Na, die fährt zum Pferdl, fährt zum E-Bike, ja, aber die fährt jetzt nicht irgendwie Bikepark oder so, das interessiert sie nicht. Also ich habe sie schon mal mitgenommen. Das macht sie, die hat ein super Talent. Also ich glaub sogar, dass die mehr Talent hat, sogar wie der Bub. Egal, was die macht, was weiß ich, das ist wurscht, so Slackline oder so, wenn du dann über das Slackline gehst und dann sagst du, okay, wer zuerst drüber kommt, da lauft die halt drüber. Die ist, das macht gar keinen Spaß. Die hat auch eine Zeit lang hat sie dann Turnen angefangen und hat dann so Bogengang und so, was weiß ich, was die sich da verbiegen. Aber das macht es jetzt eigentlich auch nicht mehr. Das, wie gesagt, die hätte eigentlich schon Talent irgendwie, aber mag nicht so. Aber ich bin jetzt auch nicht der Typ, der da die Kids da mega pusht. Also jetzt auch mit dem Sohn, wenn der, ich frage den, willst du Motorradl fahren? Und das war früher wirklich, also vor 3 Jahren oder so, da hat der gar kein Interesse gehabt. Da hat es sein können, wenn die Frau gesagt hat, willst du lieber mit dem Papa im Motocross fahren oder soll man ein Buch lesen? Dann hat er gesagt, ja, lesen wir ein Buch. Also der, das, ja, man muss da auch ein bisschen reinhören in die Kinder, ehrlich gesagt, weil die natürlich auch oft so das einfach machen, was die Eltern gern sehen. Und das dann nicht wirklich selber von sich aus gern machen, sondern die machen das halt, weil die Eltern das sehen. Und da habe ich immer ein bisschen aufpasst, dass sie, also gerade beim Motocross muss da wirklich aufpassen, weil das ja auch ein gefährlicher Sport ist.
Gerade
Und
sagen, kürzlich, ja.
du kannst da nicht dein Kind da extrem reinpushen. Und wenn du dann merkst, dass das nicht mag, dann darfst du das auch nicht machen. Und so lasse ich ihn entscheiden und genau. Aber wenn wir es dann machen, dann halt einfach gescheit. Also das ist halt das Nächste. Du musst dann einfach beim Motocross oder beim Radlfahren auch im Bikepark, du musst da gescheit konzentriert sein. Weil da kann halt ein Sturz, kann da halt da schon krasse Konsequenzen haben und deswegen musst es dann halt dann, wenn du es betreibst, ein bisschen ernster machen.
Da kann der Guido eine Geschichte von erzählen, oder? Du hast doch gerade hier Gogo Gadgetto-mäßig eine neue Hüfte bekommen, kann das sein?
Wenn wir schon beim Thema sind.
Ja, wenn wir schon beim Thema sind. Hat sich
Ja,
gut
genau.
aufgestellt auf dem Motocrosser, oder?
Genau, ich bin jetzt die letzten Jahre relativ viel Motocross gefahren, weil es mir einfach taugt und weil es halt auch ja, super gutes Training ist für den ganzen Körper. Super anstrengend und im Endeffekt auch relativ ähnlich ist zum Mountainbike. Und ja, bin dann zu Hause so immer wieder mal ein Rennen mitgefahren und bin da vor 14 Wochen in Bozen in Italien. Da war ich auf dem Gardasee Festival und dann habe ich gesagt: Komm, Sonntag ist noch ein Rennen in Bozen. Beim Heimfahren fährst du ja die Rennserie mit. Und da bin ich dann aber bei den Jungen mitgefahren, also obwohl ihr ja schon die Seniorenklasse fahren könnt. Aber da ist die Konkurrenz halt natürlich nicht so hoch in der Seniorenklasse, deswegen fahre ich dann teilweise bei die Jungen einfach mit. Und genau, da habe ich dann leider einen Crash gehabt und habe mir Hüfte auskugelt, Hüftkopf zerbrochen, Becken, unten die Symphyse, also ist so eine Membrane zwischen die Beckenknochen, die ist mal gesprengt oder halt gerissen. Innerliche Blutungen, Schlüsselbeinbrochen. Ja, also
Ganze
halt
Programm.
richtig, richtig Programm, so, ja, so richtig Programm, genau. Und dann halt auch mit wirklich, ja, Blut wieder kriegt, weil ich viel Blut verloren habe und dann 3 Tage in Italien, in Bozen da praktisch im Krankenhaus gewesen, da haben sie ihn erst wieder eingrenkt, den Fuß. Und dann nach Deutschland verlegt worden. Da habe ich dann, haben sie mir einfach gesagt, das geht nicht mehr, die Hüfte kann man nicht mehr reparieren. Genau, brauche eine künstliche Hüfte.
Wow.
Und das war natürlich schon kranke Ansage erstmal, weil ja, da habe ich dann mit dem Dr. Demhartner, das ist der Spezialist für Hüfte da, und mit dem habe ich da das Gespräch gehabt eben, und dann habe ich so mit wässrige Augen habe ich dann zu ihm gesagt, ja, dann war es das jetzt mit Motocross und Mountainbike und so weiter, mit meiner Karriere sozusagen. Dann hat er gemeint, ja, warum, ob ich jetzt warten will, bis ich stirb dann. Dann habe ich gesagt, ja, nö, aber ich dachte halt, dass da mit so einer künstlichen Hüfte ist das ja nicht mehr möglich, ja, musst ja extrem aufpassen und so weiter. Dann hat er gesagt, ja, warum? Warum soll die schlechter sein wie der Originalhüfte? Die ist ja besser, die hält besser. Also er sagt halt, mein klar, wenn jetzt den genau gleichen Sturz wieder hättest, das wäre natürlich fatal, aber das kannst ja vorher nicht entscheiden. Also ich hätte mir jetzt ja aus Knick brechen können.
Ja.
Du weißt es ja vorher nicht, wie du stürzt und was du dir kaputt machst. Und in dem Sport, es ist einfach part of the game. Das gehört dazu. Und ich hatte ehrlicherweise gesagt, Sauglück oder ja, wenig Verletzungen in meiner ganzen Karriere. Ich mache das jetzt ja 25 Jahre professionell. Und jetzt nicht nur die einfache Sportart, sondern schon das krasse Zeug.
Schon auf einem hohen Niveau, ja.
Mit zweimal Rampage und alles Mögliche und Vorkross, wie gesagt, da ist ja auch oft so, dass du nicht mal was dafür kannst, weil du einfach rausgedrückt wirst oder kurz vorm Sprung nur einen Rempler kriegst. Das ist halt alles ganz schön gefährlich eigentlich, und für das habe ich eigentlich super wenig Verletzungen gehabt, also wenig Operationen in meiner ganzen Karriere, und jetzt hat es mir halt doch, sage ich mal, heftiger erwischt, leider. Und ja, aber ja, für mich war davon von Anfang an klar dann, also wo der Arzt mir das so gesagt hat, so von wegen, ja, logisch geht das ganz normal wieder weiter alles, war für mich klar, okay, das ist der richtige Arzt, der muss mir operieren, der ist locker drauf, der sieht es wie ich, der will praktisch, also der fährt selber Motorrad, und der weiß einfach, was das auch mit der Psyche macht, so eine Sportart und so weiter. Also wenn du
Ja.
das nicht mehr machen kannst, dann ist es natürlich schon ein richtiger Einschnitt ins Leben.
Ja, wenn du dein Leben lang nichts anderes gemacht hast, dann
Ganz
das wäre.
genau. Ich habe lustigerweise, oder eigentlich, ja, krass, ich habe kurz vor dem Gardasee-Festival, habe ich irgendwie nur geredet mit meiner Frau, und dann hat sie irgendwie so gesagt, ja, weil ich gesagt habe, ja, ich fahre dann heimwärts, fahre ich dann nur das Rennen mit. Dann hat sie gesagt, ja, wie lange willst du denn das eigentlich noch machen? So. Da den Stress und dann da noch Mountainbiken und dann wieder zum Motocrossen. Und dann habe ich gesagt, das mache ich, bis der Deckel zu ist. Also bis ich unterm Boden bin. Und so lang, wenn ich es machen kann, werde ich es machen. Und dann hat es mich da wirklich so runterzogen.
War genau die Antwort, die die Eve hören wollte, oder?
Ja, genau, die hat jetzt auch ganz schön was. Die hat auch ganz schön was mitgemacht jetzt in der Zeit. Natürlich, klar, 3 Wochen Krankenhaus komplett mit Katheter drinne, und das ist halt schon, war schon heftige Zeit jetzt. Aber ja, wie gesagt, es gehört einfach dazu, und da musst du nach vorne schauen. Ich habe jetzt einfach gescheit Gas gegeben, habe dann meine Reha gemacht und habe da gute Physiotherapeuten, und dass das halt alles wieder wird, ja.
Ja, und wird's? Bist du wieder, merkst du noch was? Ja, wahrscheinlich merkst du noch was, ne? Aber bist du am richtigen
Also ich
Weg, wenn
merke es
du.
nur ganz klar, bin nur ein bisschen eingeschränkt, logisch, aber es ist jetzt, also die OP war jetzt letzte Woche 12 Wochen her, und der Arzt hat eben gesagt, ja, so mit Motorradfahren soll ich 12 Wochen warten, bis die Kapsel halt wirklich schön fest ist wieder. Genau, und dann, das habe ich gemacht, ich bin jetzt am Wochenende bin ich gleich das erste Motocross-Rennen wieder gefahren.
Und Yves hat gesagt, viel Spaß, lass krachen.
Die hat gesagt, sie besucht mich nicht im Krankenhaus. Und ich habe gesagt, na, du musst mich auch nicht besuchen im Krankenhaus, weil das ist nicht mein Ziel.
Genau.
Na, ja, so easy Ackerrennen, so Maisackerrennen, wo jetzt nicht wirklich viele Sprünge drin sind. Und genau, und da bin jetzt mal mitgefahren und habe geschaut, ob es hält. Also geht schon wieder alles.
Ja.
Und ja,
Deutsche
und
Gesundheitssystem ist doch nicht so schlecht, wie alle sagen. Hüfte hält.
ja, die Hüfte, Naja, man muss schon sagen, also künstliche Hüfte ist ja mittlerweile das Einfachste von den ganzen künstlichen Gelenken zum Einbauen, sage ich mal.
Okay.
Und die haben mittlerweile jetzt halt auch eher schon 20 bis 25 Jahre Haltedauer. Gut, ich weiß natürlich, wie es mit meinem Sport ist, ob es dann auch so lange hält, aber du kannst die jetzt auch schon öfters wechseln, weil früher war ja so, du hast einmal wechseln können und dann war es vorbei. Und wenn du jetzt da zu jung bist für so eine künstliche Hüfte, dann kannst du die dann noch irgendwann mal wechseln und dann ist sie wieder kaputt und dann bist du halt vielleicht irgendwie 65, 70 und das ist natürlich relativ früh, wenn du dann auf Krücken oder Rollstuhl angewiesen bist.
Ja, voll.
Und mittlerweile ist es so eine Kurzschafthüfte, die ist auch vorne über die Leiste praktisch nur so ein kleiner Schnitt mit, sagen wir mal, 7, 8 Zentimeter. Und da wird die dann eingebastelt. Und ja, das ist jetzt nicht mehr so der Eingriff. Also die Hüfte macht eigentlich auch am wenigsten Probleme jetzt. Bei mir ist es mehr so der ganze Bluterguss, wo ich noch im Beckenbereich habe, wo ich halt die Blutungen gehabt habe. Und die Symphyse, die macht halt noch gescheit Stress. Aber das werde ich noch eine Weile merken.
Ja, was Sport natürlich auch immer interessiert, wie geht's der Maschine?
Die Maschine, das war lustigerweise, ich hab ja so einen richtigen Frontflip gemacht. Also ich bin an einem kleinen Sprung, bin ich während dem Rennen, habe ich die Linie gewechselt, weil mir eine Runde davor hat mir einer überholt. Und dann habe ich gedacht, okay, außenrum ist schneller. Und bin ich auch außen gefahren und dann war aber an dem Absprung extremes Loch reingefahren. Und da habe ich dann eine mitgekriegt aufs Hinterrad, so einen Kick. Und eigentlich ist es kein Problem, wenn du da so am Absprung so ein Loch hast, dann gibst du dann einfach Gas und stehst richtig in Fußraschen rein, dann macht es nichts. Aber durch das, dass ja der Sprung eigentlich zu klein war für die Geschwindigkeit, habe ich da das Gas wegnehmen müssen. Und dann hab ich eben so eine mitgekriegt, dass ich über den Lenker bin und bin eigentlich ja, erst so extrem auf dem Vorderrad aufgekommen und habe gedacht, ich kriege das nur irgendwie hin und habe es aber dann doch nicht mehr hingekriegt. Und dann hat es mich sozusagen mit Motorrad wie ein Vorwärtsbusselbaum gemacht. Und bin nicht vom Motorrad weggekommen. Und dann hat mir sozusagen das Gewicht vom Motorrad den Fuß nach hinten rausgerissen. Und das Motorrad, ja, wie gesagt, durch das, dass das natürlich auf mir gelandet ist,
Ja.
ist der Schaden bei mir größer. Und das Motorrad war eigentlich so gut wie nichts. Also hinten die Endkappe vom Auspuff, die kostet 30 Euro, die habe ich schon bestellt, die ist kaputt.
Ja,
Und sonst ist nichts kaputt, ja.
crazy. Gut. Hör mal, wir haben die Stunde schon gerissen, aber trotzdem habe ich noch eine Kleinigkeit auf meinem Zettel, die ich noch ansprechen muss, bevor ich dich zum Motocrossen entlasse. Es geht um Neid, eine schlechte Eigenschaft, sagt man eigentlich. Aber ein bisschen neidisch bin ich auf dein Häuschen in Finale Ligure. Da hast du dir schon einen kleinen Traum erfüllt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das war halt so, ja, war schon immer ein bisschen so ein Traum am Haus am Meer, sage ich mal. Jetzt nicht direkt am Meer, aber halt 4, 5 Kilometer weg.
Man kann es
Und dann halt
sehen.
nur, und dann halt natürlich noch letztendlich in einem Hotspot, in einem Mountainbike-Hotspot, was ja, also Finale Ligure ist ja abartig wahnsinnig geil für Mountainbiken. Also
Ja,
hast du
voll.
einfach so viele Trails und über Shuttle-Möglichkeit zum Hochkommen, aber natürlich auch ganz normal zum E-Biken oder auch im Hinterland. Die ganze Region ist einfach wunderschön. Und da dann ein Häusle, logisch, war ein mega Traum. Und was natürlich mir halt auch wichtig war, dass das jetzt nicht nur für mich so ein Ferienhäusle wird, sondern dass ich das halt auch ermöglicht, dass das die Mountainbiker sozusagen mieten können und da eine coole Zeit haben.
Ja,
Da
genau.
unten und was da noch entstehen kann, sage ich mal, in Zukunft, wenn ich dann mal ein bisschen, ja, im Winter weiß, da habe ich eben ein bisschen Pause mit dem ganzen Streckenbau und so weiter. Und da bin ich, ja, dann eher am Radlfahren und auch am Testen. Und ja, da kann ich natürlich da unten auch mal irgendwie vielleicht mal kleine Events oder irgendwas machen oder
Du vermietest
da.
schon, oder? Du hast aktuell zwei Wohnungen zu
Genau,
vermieten,
ich
ne?
vermiete es jetzt aktuell nur über Instagram. Genau, Casa Chuck bei Instagram kann man einfach draufgehen und mir schreiben und dann letztendlich die paar Tage, wo man da unten verbringt, coole Zeit haben an meinem Haus, ja.
Ja, also ich war schon mal da, ich kann es empfehlen. Echt mega cozy Lage, nicht so im Getümmel, man guckt aufs Meer, ist nah an den Trails, super. Und ich glaube, der Pool funktioniert mittlerweile auch, oder?
Ja, genau. Im Sommer habe ich den Pool aktiviert. Und genau, das ist halt wirklich, also der Rollercoaster ist ja ziemlich der bekannteste Trail in Finale, auch so vom Flow her. Also der ist wirklich auch für ein bisschen Anfängerstyle zum Fahren, also für nicht so geübte Fahrer. Und der ist der Zieleinlauf oder halt da, wo der aus ist, der Trail, das ist 500 Meter weg von meinem Haus. Also das ist natürlich ideal.
Das ist schon gut,
Genau.
ja. Voll gut, hey Guido. Dann hoffe ich, dass du dich heute beim Motocrossen dir nicht wehtust und dein Sohnemann sich auch nicht und dass wir den nächsten Podcast bei einem Aperol Spritz bei dir am Pool aufzeichnen.
Ja, unbedingt. Da bin ich dabei. Da haben wir dann zwar die Grillen im Hintergrund, weil die sind krass laut in Italien im Sommer, aber genau.
Das verzeihen uns die
Coole
Hörer.
Atmosphäre.
Ja.
Ja.
Ey, vielen Dank, dass du da warst.
Ich sag
Und
danke und genau, hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
so machen wir das. Guido, ciao, ciao.
Ciao, servus.